Wir widmen uns jetzt künstlichen Intelligenzen. Künstliche Intelligenz kann nützlich sein im Alltag, auch für Kochrezepte, für Filmtipps. Alles Mögliche kann sie und kann einem das Leben leichter machen. Nur muss man wirklich aufpassen bei der Qualität der Informationen, die sie einem gibt. Denn manchmal erzählt diese künstliche Intelligenz auch gerne Quatsch. Künstliche Intelligenzen spielen in vielen Lebensbereichen eine Rolle und dass sie dabei auch ethische Fragen aufwirft, das zeigen Urheberrechtsklagen wie die der GEMA oder Diskussionen um diskriminierende Entscheidungen, die künstliche Intelligenzen treffen können. Mit diesen Problemen beschäftigt sich morgen für 2 Tage dann eine Konferenz am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut. Und worum es dabei genau geht, das habe ich kurz vor der Sendung Philipp Hacker von der Frankfurter Viadrina-Universität fragen können. Er hat sich auf Rechtsfragen und künstliche Intelligenz spezialisiert und wird die Konferenz morgen mit einem Vortrag eröffnen. Zuerst wollte ich von Philipp Hacker wissen, wobei er die künstliche Intelligenz am häufigsten nutzt.
Ich muss sagen, so für Recherchetätigkeiten und andere Dinge, die man wissenschaftlich normalerweise tut, ist künstliche Intelligenz früher tatsächlich fast unbrauchbar gewesen. Aber es wird deutlich besser. Denn mittlerweile ist es ja so, dass einige Suchfunktionen in auch generative KI-Modelle integriert werden, sodass man zunehmend die Möglichkeit hat, auch auf aktuelle Informationen möglichst wenig halluziniert, also mit möglichst wenig Unsinn darin, zuzugreifen. Und man kann, das ist tatsächlich sehr praktisch, eigene Texte mal da reingeben und sagen, sag mir mal, was ist denn an meinem Text, den ich geschrieben habe, Unsinn? Und dann bekommt man manchmal ganz intelligentes Feedback und kann versuchen, die eigenen Texte weiter zu verbessern, abgesehen von Übersetzungen und so weiter, die natürlich durch künstliche Intelligenz jetzt auch schon sehr stark befördert werden und wirklich sehr gut sind.
Viele Menschen, inklusive mir, verbinden künstliche Intelligenz vor allem mit ChatGPT oder anderen Chatbots, vielleicht auch noch mit autonomen Fahren. Aber die künstliche Intelligenz ist ja in viel mehr Bereichen des täglichen Lebens inzwischen präsent. Können Sie denn 1, 2 Beispiele für uns nennen, bei denen viele von uns mit KI zu tun haben, vielleicht ohne es zu wissen?
Ja, also 2 bekannte Beispiele sind einerseits mal der Spamfilter. Wir wollen ja alle vielleicht, dass unsere Konten, unsere E-Mail-Konten nicht geflutet werden mit wiederum Unsinn. Diese Ausfilterung, die funktioniert jetzt mittlerweile über künstliche Intelligenz, die relativ gut entscheiden kann, jedenfalls besser als andere Programme häufig, ob eine E-Mail denn erwünscht ist oder nicht von Empfänger. Und das Zweite, das geht uns alle jetzt in der Vorweihnachtszeit etwas an. Also ich habe zum Beispiel eine absolut grauenhafte Handschrift. Ich weiß bis heute nicht, wie ich durch mein Staatsexamen gekommen bin. Und wenn ich jetzt einen Brief schreibe und den irgendwie an jemanden oder ein Paket und den losschicken will, dann muss ja irgendjemand in der Lage sein, das zu entziffern. Und das macht auch KI, auch wiederum in vielen Bereichen genauso gut oder sogar besser als Menschen. Zudem gibt es natürlich viele Anwendungsbereiche in der Medizin, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Man muss dann immer genau gucken, wie wird das implementiert, aber da sind auch die Ergebnisse häufig sehr verheißungsvoll. Teilweise kann ja die Krebserkennung wirklich auch verbessert werden, gerade wenn KI mit Menschen zusammenarbeitet.
Morgen eröffnen Sie die Konferenz am Hasso-Plattner-Institut mit einer Keynote, deren Titel übersetzt in etwa so lautet: Verantwortungsvolle KI, aktuelle Fragestellungen. Bei den Bereichen, die Sie jetzt gerade genannt haben, was verstehen Sie da unter verantwortungsvoller KI?
Das hängt tatsächlich sehr von den einzelnen Gebieten ab. Denn es ist natürlich etwas anderes, ob ich mit der KI irgendwie die Geburtstagseinladung für meinen kommenden Geburtstag schreiben lasse oder damit versuche, Krebs zu erkennen. Nichtsdestoweniger gibt es so einige grundlegende Fragen und, sagen wir mal, wertemäßige Anknüpfungspunkte, die für sehr viele Bereiche gelten. Ich möchte mal 3 nennen. Das erste ist, dass wir schauen müssen, dass KI, egal ob wir sie jetzt im medizinischen, im wissenschaftlichen, im schulischen oder auch einfach im privaten Kontext nutzen, nicht diskriminiert. Dass also Menschen nicht ausgeschlossen werden, weder weil sie eine zu schlechte Kreditbewertung bekommen, noch weil etwa ChatGPT Äußerungen tätigt, die als diffamierend empfunden werden können. Das ist eine
sehr wichtige Frage. Das ist dieser Bias, ne?
Genau, das ist Genau, also Bias-Vorurteile, die sich gewissermaßen in den Trainingsdaten finden. Und gerade generative KI, die wurde ja auf den gesamten Texten des Internets trainiert. Und man weiß nun mal, dass Menschen nicht immer ganz höflich und politisch korrekt sind, um es mal sehr milde auszudrücken. Das heißt, die wurde auch auf sehr viel Unsinn trainiert. Und da kann wirklich auch, können massive Beleidigungen, können schwere Diskriminierungen bei rauskommen. Das ist getestet worden, das ist in vielen Studien belegt und das will man natürlich nicht. Das ist aber sehr schwer, das wieder rauszukriegen. Gerade generative KI-Modelle arbeiten mit sehr großen Datenmengen und es ist sehr komplex zu verstehen, wie überhaupt die Zusammenhänge zwischen den Trainingsdaten und der Eingabe, die ich dann mache, und dem, was rauskommt, wie diese Zusammenhänge sind. Und deshalb funktionieren manche der Bereinigungstechniken, die man früher entwickelt hat für traditionelle KI, um dort Biases, Verzerrungen rauszufiltern. Die funktionieren manchmal bei generativer KI nicht so gut. Da brauchen wir also noch mehr neuere Forschung. Und damit komme ich zu dem zweiten Thema,
Moment, aber würden vielleicht auch,
Transparenz.
Entschuldigung, würden vielleicht auch Regulierungen helfen, um
Also,
diesen Bias in der KI zu begegnen?
ja und nein. KI ist ja bereits reguliert. Es ist keinesfalls so, dass KI irgendwie ein rechtsloser Raum wäre, sondern das Nichtdiskriminierungsrecht in Europa, in den USA gilt natürlich auch, wenn ich eine KI einsetze. Was stimmt, ist, dass momentan die Vorschriften etwas unklarer sind, wenn es da um die Zusammensetzung der Trainingsdaten geht. Und genau das ist einer der Aspekte, der sich der EU AI Act angenommen hat. Das ist die neue Verordnung, die seit August diesen Jahres in Kraft ist und die dann in den wesentlichen Bestimmungen auch in 1,5 Jahren, also im August 2026, wirklich anwendbar sein wird. Und da steht zum Beispiel drin, wenn es eine Hochrisikotätigkeit ist, also zum Beispiel Kandidaten für Jobs gescreent werden oder wenn es medizinische KI ist oder wenn es in der Schule und anderen Bildungsbereichen eingesetzt wird, dann muss sichergestellt werden, dass die Datengrundlage hinreichend divers ist, dass die gut ist, dass da also nicht nur so mittelalte weiße Männer wie ich drin vorkommen. Das ist eigentlich ganz sinnvoll.
Also das regelt auch der AI-Act.
Das ist richtig, genau. Es ist allerdings so, dass der AI Act natürlich auch nicht das ganze Feld der KI immer lückenlos im Blick hat. Beispielsweise ist es so, dass diese spezifische Vorschrift für generative KI nicht unmittelbar gilt. Da ist es aber auch in der Tat relativ schwer und man ist gerade dabei zu erforschen, wie man am besten Biases aus diesen Modellen rausfiltert. Da sind sozusagen die Hersteller und die Entwickler dann auch wirklich gefordert, da immer vorne an der Forschungsspitze mit dabei zu bleiben.
Herr Hacker, lassen Sie uns noch auf das Urheberrecht schauen, der Umgang mit urheberrechtsgeschütztem Material. Bei uns in Deutschland hat die GEMA gerade ja eine Klage gegen OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, eingereicht, was einerseits beim Training des Modells recht offensichtlich geschützte Liedtexte verwendet wurden, als auch andererseits durch ChatGPT wiedergegeben werden. Macht es denn aus juristischer Sicht einen Unterschied, ob eine Maschine Bilder oder Texte oder Melodien rezipiert und dann was Neues regeneriert oder generiert oder ob ein Mensch genau dasselbe tut?
Das ist in gewisser Weise schon ein Unterschied. Denn wenn Sie jetzt irgendwo ein Buch lesen, dann nehmen Sie sich das Buch, sage ich mal, in der Bahnhofsbuchhandlung oder in der Buchhandlung Ihres Vertrauens in die Hand, schauen sich das an, denken ein bisschen drüber nach, legen es wieder zurück. Sie müssen bei diesem Vorgang das Buch nicht kopieren. Wenn aber eine Maschine so etwas lesen möchte, dann müssen erstmal Kopien hergestellt werden, um sozusagen das Ganze bearbeitbar zu machen. Das ist das eine. Und das Kopieren ist eben eine urheberrechtlich geschützte Handlung. Das darf nur eigentlich jemand, der eine Lizenz hat. Das zweite ist, wenn Sie das Buch lesen, dann ist es auch eher unwahrscheinlich, dass Sie im nächsten Moment aufspringen und genau so ein ähnliches Buch selber schreiben und damit sozusagen in Konkurrenz treten zu dem Exemplar, das Sie gerade gelesen haben. Das ist wiederum bei generativer KI möglicherweise anders, denn manche, jedenfalls kürzere Texte, Zeitungstexte und ähnliches, werden ja durchaus auch schon auf relativ gutem Niveau von generativer KI geschrieben, sodass die Urheber nicht ganz unbegründete Befürchtungen haben, dass auf ihren Schultern jetzt Maschinen trainiert werden, die dann irgendwann ihren Job übernehmen. Und deshalb haben wir hier, und das ist auch rechtlich relevant, und insofern haben wir hier durchaus signifikante Unterschiede. Der europäische Gesetzgeber hat das eigentlich erkannt und hat schon im Jahr 2019 eine Regel erlassen, die sagt, für kommerzielle Nutzungen von urheberrechtlich geschütztem Material für, ich sage jetzt mal verkürzt, KI-Training, müssen nicht Einwilligungen eingeholt werden. Das wäre vielleicht etwas komplex, denn wenn ich jetzt einen Datenbestand von 20 Milliarden Büchern oder Datenpunkten habe, dann müsste ich ja sehr viele Menschen anschreiben und erstmal ausfindig machen. Aber es können die Autoren widersprechen. Und dieses Widerspruchsrecht, das hat auch in einem Verfahren vor dem LG Hamburg jetzt vor kurzem das Gericht nochmal bestärkt. Da müssen, wenn es nach diesem Gericht geht, auch tatsächlich die Entwickler von Modellen sehr starke technische Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass auch jeder Widerspruch, auch wenn er irgendwo auf der Webseite versteckt ist in den AGB, wirklich gelesen und respektiert wird.
Herr Hacker, ich wollte noch mit Ihnen zusammen ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Das ist der mögliche Einfluss von künstlicher Intelligenz auf demokratische Prozesse, denn mit generativer KI lassen sich ja nicht nur lustige Dialoge mit Chatbots erzeugen, sondern auch Fake News und sogenannte Deepfakes, also Fälschungen medialer Inhalte, die nicht auf den ersten Blick als solche zu erkennen ist, sodass man zum Beispiel Staatschefs Kriegserklärungen aussprechen lassen könnte. Das lässt sich jetzt inzwischen mit Gratis-Software am heimischen Computer herstellen. Erstens, wie kann ich doch entdecken, dass das ein Fake ist? Und zweitens, kann man dem juristisch beikommen?
Das sind zwei sehr gute Fragen. Und da kommen wir nochmal sozusagen zum Anfang zurück. Sie fragten ja auch, was sind so grundlegende ethische Gesichtspunkte? Wir haben über Bias gesprochen. Eine zweite Sache ist Transparenz, die ganz wichtig ist. Und die kommt hier jetzt, wenn man so will, mit ins Spiel. Tatsächlich wird es immer schwerer, rauszufinden, was KI-generiert ist und was nicht. Dem versucht man auf zweierlei Wegen zu begegnen. Einerseits technisch und andererseits rechtlich. Und das kommt auch beides zusammen. Denn der EU-AI-Hack sagt einerseits, man muss, wenn man ein Deepfake erstellt, das eigentlich angeben. Also die New York Times oder eine andere Zeitschrift, die jetzt Zeitung, die jetzt ein Foto druckt zu Illustrationszwecken. Da muss dann dargestellt werden, wenn das KI generiert ist, wo so irgendwie oben links in der Ecke stehen, made by AI oder sowas. Nun werden natürlich Akteure, die den demokratischen Prozess negativ beeinflussen werden, sich daran nicht unbedingt halten. Ich glaube, das kann man relativ klar sagen. Deshalb versucht man zugleich, die Hersteller in die Pflicht zu nehmen, sodass die Entwickler, Meta, OpenAI und so weiter, tatsächlich ab wiederum August 2026 verpflichtet sind, sofern es technisch möglich ist, Wasserzeichen oder andere Mechanismen einzupflanzen in ihre Modelle, sodass man dann erkennen kann, dass es sich hier um einen Fake handelt. Man kann das nicht mit bloßem Auge erkennen, sondern das sind hochkomplexe Algorithmen, die dann zum Beispiel einzelne Pixel, sagen wir mal der Einfachheit halber, jedes zehnte Pixel so ein bisschen verändern. Und das kann man dann wiederum auslesen mit einem weiteren Algorithmus und so kann man versuchen, dann dieses Problems habhaft zu werden. Letztlich geht das aber wirklich nur, wenn alle zusammenstehen und das geht tatsächlich auch nur, wenn die Demokratie als solche robust ist, rein technische oder rechtliche Lösungen werden da leider, glaube ich, nicht reichen.
Auf Radio 3 spreche ich mit Philipp Hacker. Morgen werden Sie eine hochkarätige Konferenz über KI am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam eröffnen. 2 Tage geht diese Konferenz denn noch ganz kurz. Was erhoffen Sie sich denn von dieser Konferenz? Werden da auch neue Lösungsansätze zum Umgang mit KI entwickelt werden?
Ich hoffe doch, dass natürlich ein Feuerwerk an Ideen dort abgebrannt wird. Ich würde sagen, realistischerweise werden sicherlich einige neue Konzepte vorgestellt und vielfach geht es ja auch um den Austausch. Man trifft dann diesen und jenen, diese und jene Person, die man bisher vielleicht so in dem Kontext noch nicht erlebt hat und dann macht man was zusammen. Ich glaube, es entwickelt sich dann immer viel aus solchen Konferenzen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung in der Vergangenheit und es sind international hochkarätige Leute dabei. Insofern, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielleicht kommt der eine oder andere ja auch noch vorbei.
Sagt Philipp Hacker auf Radio 3. Er ist Juraprofessor an der Frankfurter Viadrina-Universität und hat sich auf Rechtsfragen und künstliche Intelligenz spezialisiert. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Und die Konferenz, die beginnt morgen um 9 Uhr am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Und die Veranstaltungssprache ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, die ist Englisch.